Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer starken jungen Heldin gleich. Desi heißt sie, eine 16-jährige Bulgarin, die auf einer schicken deutschen Schule klarkommen muss. Und mit Desi teilt ihre Erfinderin einige biografische Gemeinsamkeiten in diesem Jugendroman Kanak Kids. Und mehr erfahren wir gleich von der Autorin Anna Dimitrova, zu Gast hier in der Lesart. Willkommen allerseits. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne Ostertage. Und jetzt hören wir von Kanak Kids, so der Titel, und die Hauptfiguren im Jugendbuch von Anna Dimitrova. Es ist ihr erster Roman, eine Culture-Clash-Komödie, vom Feinsten könnte man sie nennen. Im Zentrum steht Desi, die Heldin, sie ist 16, seit 4 Jahren in Deutschland, gerade in einem Problembezirk in München gezogen, wo das Street-Kid Desi auf ein ja ziemlich posches Gymnasium geht. Und welche Welten da aufeinanderprallen, das wird uns jetzt Anna Dimitrova erzählen. Sie ist im Studio in München, wo sie lebt. Guten Morgen im Deutschland. Von Kultur.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wie Desi sind Sie, Frau Dimitrova, 1998 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Also bevor wir jetzt auf die biografischen Parallelen kommen, erstmal zu Desi selbst. Wer ist sie denn? Wovon träumt dieses junge Mädchen, das auch ursprünglich wie Sie auch aus Bulgarien kommt und mit ihrer Familie jetzt eben nach München gezogen ist?
Genau, also ich erzähle gerne mal was über sie. Sie ist eben 16 Jahre alt, kommt aus Bulgarien und wohnt schon seit einer Weile hier in Deutschland. Sie ist hierher gezogen, weil ihre Mutter ein Jobangebot aus Deutschland bekommen hat und eben die ganze Familie mitgeschleppt hat. Desi, Desis Vater und auch Desis Oma. Die Oma ist typisch osteuropäisch dabei, weil sich die Omas immer um die Kids kümmern, während die Eltern arbeiten. Und mit ihrer Familie versteht sich Desi eigentlich sehr gut. Sie vermittelt auch mal gerne zwischen ihren Eltern, wenn sie sich mal wieder streiten, und ist insgesamt eine sehr harmoniebedürftige Person, würde ich sagen. Sie ist eben mit diesen 2 Kulturen aufgewachsen und schaut immer, dass da nie ein Konflikt ist, dass sie immer irgendwie gut rüberkommt und dass sie sich da immer anpasst. Natürlich klappt das nicht immer. Immer wieder kommt es zu bestimmten Ausgrenzungssituationen, aber Desi nimmt alles mit Humor. Sie will nämlich eines Tages Stand-up-Comedian werden und erzählt auch ihre Geschichte sehr komödiantisch, sehr witzig, und ihr Ziel ist es, eines Tages eben auf einer großen Bühne zu stehen, wo sie ganz viele Menschen nicht nur zum Lachen bringen soll, sondern auch sie für bestimmte Themen wie eben Migration in Deutschland zu sensibilisieren. Davon träumt sie.
Jetzt ist die Familie nach Neuperlach gezogen. Das ist seit Jahren ja großer Problembezirk in der schicken Landeshauptstadt München. Wie sieht Desis Leben denn da aus? Wie problematisch ist diese Umgebung für sie?
Also die Umgebung ist für Desi überhaupt nicht problematisch. Ich glaube, Neuperlach empfinden nur Menschen als problematisch, die eben nicht dort gewohnt haben, einfach aufgrund von der hohen Migrationsquote. Aber Desi findet es dort ganz toll. Sie wohnt in einem Hochhaus genau hinter dem PEP. Das PEP ist das Neuperlacher Einkaufszentrum, das so wirklich der Mittelpunkt von dem gesamten Viertel ist. Da treffen sich immer alle zum Chillen. Da habe ich auch sehr viel mit meinen Freundinnen gechillt. Und in diesem Hochhaus hat sie eine 2-Zimmer-Wohnung, die sie sich eben zusammen mit ihrer Familie teilt. Da gibt es nicht viel Privatsphäre natürlich, aber es ist super schön, weil Desi dort eine tolle Community hat. Zum Beispiel machen sie jeden Donnerstagabend Grillabende und Alman-Jokes, essen Baklava und haben einfach ganz viel Spaß. Das heißt, für sie ist es überhaupt nicht problematisch.
Ihre Mutter, die wünscht ihr jetzt aber doch ein besseres Leben als jetzt in Neuperlach, schickt sie deshalb auf eine Schule in der feinen Münchner Innenstadt. Und wenn Desi morgens losgeht, macht sie unterwegs ja noch einen Boxenstopp, könnte man sagen. Wo und warum denn?
An ihrer Schule in der Münchner Innenstadt ist Desi eine der wenigen Kinder mit Migrationshintergrund und versucht ja nicht negativ aufzufallen, weil sie in der Vergangenheit einige negative Erfahrungen gemacht hat. Zum Beispiel hat sie mal ihr bulgarisches Mittagessen mit in die Schule gebracht, wo ihre Oma ihr ein 3-Gänge-Menü vorbereitet hat, und alle haben sich über sie lustig gemacht, dass sie statt eine Brezel stinkiges Mittagessen hat zum Beispiel, oder sie wird wegen ihren so riesen Haaren, voluminösen Haaren als Hagrid bezeichnet, die die Leute machen sich manchmal über ihr Akzent lustig und genau, sie hat halt das Gefühl, nicht sie selbst sein zu können an der Schule. Mhm.
Aber es kommt eben auch daher, dass sie sozusagen aus Neuperlach kommt. Aber Sie haben jetzt nun die Pointe noch nicht verraten, Frau Dimitrova. Sie macht ein Umstyling sozusagen. Ne?
Also, genau. Ne? Sie versteckt sich jeden Morgen, bevor sie in die U-Bahn steigt, in einen Fotoautomaten, wo sie eine blonde Perücke aufsetzt und auch blaue Kontaktlinsen. Zieht auch schickere Klamotten an, damit sie eben in Lehl, das ist so ein schickes Viertelchen in der Münchner Innenstadt, damit sie da auch genauso wie die anderen aussieht.
Mhm. Ich meine, sie erfindet sich ja gewissermaßen geradezu neu. Ne? Also in Neuperlach, da beendet sie ihre Sätze immer so gern mit Digger. Das macht sie auf dem Gymnasium nicht. Und Genau. Eigentlich funktioniert dieses Spiel, dieses Doppelleben ganz gut, wenn es da nicht ihr Nachbarn und Mitschüler Bo geben würde. Der weiß Bescheid, was Desi sozusagen doppellebig macht. Inwiefern unterscheiden die sich und warum hat der Bo weniger Probleme, jetzt beide Welten miteinander zu vereinen?
Ich würde nicht sagen, dass er weniger Probleme hat. Ich glaube, er hat andere Probleme. Im Gegensatz zu Desi hat er jetzt nicht das Bedürfnis, sein Äußeres zu verändern oder seinen Charakter. Viel eher macht er ein bisschen so einen auf Macho und schaut, dass er nicht sensibel rüberkommt. Aber im Gegensatz zu Desi hat er ein Geheimnis, was ich jetzt heute nicht verraten werde.
Unbedingt nicht, nein, nein.
Genau, aber im Gegensatz zu Desi verstellt er sich nicht. Ich glaube, er versteckt eher etwas. Darin unterscheiden sich die beiden.
Mhm. Man kann ja schon fast sagen, dass ihre Hauptfigur sich aber doch schon so in so einem einzigen Ausnahmezustand befindet. Ne? Also beide Welten, will in beiden Welten zu Hause sein und die prallen natürlich schon aufeinander. Das ist natürlich auch eine schöne Konfliktsituation, die wir jetzt nicht enthüllen dürfen in ihrem Roman. Also sie muss sich ständig anpassen, muss den Wünschen und Vorstellungen ihrer Umwelt entsprechen. Aber Sie haben vorhin schon gesagt, sie ist irgendwie so eine super coole Braut. Ja? So, also kein stilles Mäuschen. Wo kommt denn eigentlich so diese Coolness her?
Ich glaube, das kommt einerseits davon, dass sie eben als junges Kind nach Deutschland gezogen ist und einmal überleben musste. Ich glaube, so ihr Survival-Instinkt ist einfach sehr, sehr stark. Einmal kommt das daher und einerseits von ihrer Mom, glaube ich, die auch sehr stark und eigenwillig ist und dass sie immer den Mut gibt, so zu sein, wie sie wirklich ist und sich ihren Raum zu erkämpfen. Deswegen.
Ich frage auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ob sie vielleicht selber so eine coole Braut waren, damals, als sie nach Deutschland gekommen sind.
Natürlich.
Weil sie schon gesagt haben, wie sie gechillt haben mit ihren Freundinnen. Also die Desi weist schon ziemliche Parallelen zu ihrer deutschen, bulgarischen Vita auf, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe damals auch blaue Kontaktlinsen getragen. Absolute Katastrophe.
Und eine Perücke aufgesetzt? Nö,
das zumindest nicht.
Wo sind Sie denn zur Schule gegangen?
Ich bin in Neuperlach zur Schule gegangen, tatsächlich. Mhm. Genau, aber ich war an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und dort ist es aber ähnlich wie an Desis Schule. Also nicht besonders divers oder zumindest war das nicht so. Jetzt ändert sich das nach und nach.
Sie selbst sind ja auch Drehbuchautorin, Frau Dimitrova. Man merkt es so dem Tempo, den Bildern und auch den Dialogen ihrer Geschichte schon an. Das geht wirklich zack, zack und liest sich einfach so. Man hat so einen Film im Kopf. Ne? Wie war es denn jetzt für Sie, das richtig als Roman zu schreiben?
Das war super cool, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Im Roman hat man einfach sehr viel mehr Zeit, um verschiedene Situationen zu zeigen, um mehr, also irgendwie tiefer die Charaktere auch darzustellen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Was reizt Sie eigentlich so für Jugendliche zu schreiben?
Ich glaube, ich fühle mich selbst noch so, als wäre ich eine Jugendliche. Spätestens nach meiner ersten Lesung war aber klar, ich bin erwachsen. Die Kinder haben gefragt, wie alt ich bin. Ich meine 25 und sie sind einfach ausgerastet.
Kommen wir nochmal zurück zu diesem Clash of Culture. Das machen Sie ja auch so schön, ne? Wie Sie praktisch so dieses eine sozial prekäre München mit dem schicken, dem poschen München kontrastieren. Was sind denn das für Kulturräume? Haben Sie die auch so erlebt in Ihrer Kindheit? Oder wie wichtig sind die auch für Desi?
Auf jeden Fall. Also einmal die osteuropäische Kultur und die deutsche Kultur sind sehr, sehr anders. Das ist auch sehr deutlich, als Desi das erste Mal bei ihrem deutschen Schwarm zu Hause ist und merkt, seine Eltern können sich ein Haus in der Münchner Innenstadt leisten. Sie besitzen es. Sie essen irgendwie Brot zu Abend, was für sie schockierend ist, weil sie immer sehr, sehr viel zu Abend essen zu Hause. Sie weiß nicht, was sie mit seinem Soda-Stream machen soll, weil Sprudelwasser einfach für sie was typisch Deutsches ist und sie macht es zum Beispiel aus Versehen kaputt. Also da sind diese zwei Kulturräume, der osteuropäische Raum und der deutsche, klatschen wirklich krass aufeinander.
Ich meine, Sie haben das jetzt auch sehr als Komödie gestaltet, ne? So gerade mit diesen vielen lustigen, witzigen Motiven. Man kann sich da so eine richtige, ja, so eine Culture-Clash-Komödie, habe ich es ja vorhin genannt, auch als Film vorstellen. Ich habe irgendwie, ich sehe die irgendwie vor mir, diese Desi. Gleichzeitig ist es ja dann doch aber ein ziemlich ernstes Thema. Also gerade für junge Menschen, ja, wenn man sozusagen diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung, aber auch diese gewaltigen sozialen Abstände spürt.
Genau. Also Sie meinen, warum Comedy?
Ja, also sozusagen, das ist ja auch schon so der ernste Gedanke in Ihrem Roman. Dass Auf Sie das Fall. Irgendwie aufbrechend darstellen wollen oder ja, was?
Genau, also mein Ziel war ehrlich gesagt auch so viele Jugendliche wie möglich zu erreichen und ich habe das Gefühl, dass Comedy da auf jeden Fall der richtige Weg ist, um so viele Menschen wie möglich abzuholen und ich glaube, Desi ist aber eh eine Person, die versucht, alles mit Humor zu nehmen und auch die schlimmen Situationen irgendwie so ein bisschen verdrängt und eher versucht, einen Witz darüber zu machen, als jetzt zu weinen. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass die Tonalität da auch besser dazu passt.
Sie haben schon von Lesungen gesprochen, die Sie gemacht haben, Frau Dimitrova. Wie reagieren so die Jugendlichen?
Es ist super witzig. Also die Mädchen stellen super coole Fragen wie, was können wir in der Gesellschaft machen, damit sich das bessert, damit sich niemand ausgegrenzt fühlt. Und viele Jungs haben sich tatsächlich auch immer gemeldet und gelacht. Also ich habe das Gefühl, sie finden es ganz witzig und sehen sich da wieder gesehen.
Keiner Kids, der erste Roman von Anna Dimitrova, ist jetzt im Arctix Verlag erschienen. 348 Seiten lang, und kostet 19,60 Euro. Vielen Dank Ihnen, Frau Dimitrova, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie und Desi.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Straßenkritik.
Also mein Name ist Doreen Klinger. Aktuell habe ich das Buch Unter Leuten von Julie C. gelesen. Also es geht um ein Dorf in Brandenburg, wo jemand zugezogen ist und dort sich jetzt in die Gemeinschaft integrieren möchte. Ich fand es sehr, sehr langatmig, um überhaupt in die Geschichte reinzukommen. Und ich würde auch sagen, dass ich manchmal ein bisschen confused war, um welche Leute geht's gerade, wer spricht mit wem, wer spricht über wen.
In Berlin versammeln wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Doreen Klinger hat Unter Leuten gelesen, den Riesenbestseller von Julie C. Fantastischer Roman, wie ich finde. Bei BTB gibt es inzwischen eine preiswerte Taschenbuchausgabe. 656 Seiten kosten nur 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bilder aus Belgien wollen wir uns jetzt anschauen mit der Geschichte in einer Graphic Novel. Die erste Veröffentlichung der belgischen Autorin Clara Lodewijk. Merel ist der Band überschrieben und damit ist gleich die Hauptfigur genannt. Und Kritiker im Studio ist unsere Lesart-Kollegin Jule Hoffmann. Hallo.
Hallo.
Ja, wer ist denn diese Merel, Jule?
Merel ist eine Frau, schätzungsweise um die 40, die alleine in einem wunderschönen kleinen Bauernhaus am Rande eines flämischen Dorfes lebt. Sie ist Hobby-Geflügelzüchterin und geht morgens als erstes im Pyjama in den Garten, um ihre Enten zu füttern. Sie liebt ihre Enten über alles und sie liebt es auch, den ersten Kaffee in der Sonne auf der Bank vor ihrem Haus zu trinken. Dort raucht sie auch sehr gerne. Sie ist nämlich leidenschaftliche Raucherin und sie arbeitet als lokale Sportjournalistin, die regelmäßig über die Erfolge und Schlappen des örtlichen Fußballvereins berichtet. Sie ist also keine Eremitin, sondern sie kennt wirklich alle im Dorf. Sie geht zu den Hochzeiten und den Vereinsfesten und sie trinkt am Ende, wenn alle gegangen sind, immer noch einen mit der Barfrau. Und dazu hat sie auch noch einen treuen Liebhaber, der 20 Kilometer entfernt wohnt, ihre Freiheit respektiert, aber ihr jederzeit zur Seite steht, wenn sie es braucht.
Na, hört sich doch erstmal super an. Ich meine, eine taffe, selbstbestimmte Frau, die ihr Leben im Griff hat und sich gut fühlt auf dem Dorf. Wo ist das Problem?
Ja, tatsächlich. Eigentlich am Anfang möchte man direkt mit ihr tauschen, weil sie so ein schönes Leben zu haben scheint. Aber dann wendet sich die Stimmung plötzlich gegen sie. Es beginnt mit einem harmlosen Witz, als sie von einer Frau gefragt wird, wie sie die neuen Duschen im Sportverein findet. Die sind saniert worden. Da sagt Merel, ich war nur ganz kurz drin, weil dein Mann war splitternackt, und erntet dafür schallendes Gelächter. Nur eine lacht eben nicht, nämlich die Ehefrau dieses Mannes. Und ab da nimmt das Übel seinen Lauf. Merel erntet plötzlich schiefe Blicke oder es fallen Kommentare, die sie nicht einordnen kann. Nach einem Fußball Beispiel will sie wie gewohnt mit den Männern auf ein Bier in die Kneipe gehen, merkt dort aber plötzlich, dass sie nicht mehr erwünscht ist. Und das Ganze spitzt sich immer weiter zu, bis auch eine Gruppe Kinder und Jugendliche das Gerede der Erwachsenen mitbekommt und es sich aus Langeweile zur Aufgabe macht, Merelle, der Frau, die am Ende des Dorfes wohnt, wie es dann heißt, das Leben schwer zu machen. Und sie gehen dann zu ihrem Haus, wenn sie nicht da ist, und zünden ihre Wäsche im Garten an oder zerstechen die Reifen ihres Autos. Und das eskaliert dann immer weiter und entwickelt sich richtig zu so einer Art Mobbing.
Meine Güte, man wird denn deutlich, warum aus diesem kleinen Witz so eine große üble Sache wird?
Deutlich wird es nicht, aber wir ahnen es. Infolge des Witzes wurden offenbar Gerüchte verbreitet über Merelle. Und das finde ich sehr gut erzählt, weil wir eben nicht genau erfahren, was diese Gerüchte sind, sondern es werden Dinge nur angedeutet. Es ist klar, es liegt was in der Luft, aber Merelle bekommt es nicht zu fassen und wir als Leserinnen eben auch nicht. Und das macht, finde ich, sehr gut die Eigendynamik deutlich, die Gerüchte entfalten und dass Merelle gar keinen Einfluss darauf hat und auch gar nicht richtig stellen kann, was über sie erzählt wird. Und vor dem Hintergrund ist besonders rührend, dass eines der Kinder aus dem Dorf, der 9-jährige Finn, der erst auch bei der Gruppe dabei war, die Autoreifen zerstochen hat, dass der sich nachträglich besinnt und bei Merelle entschuldigt und die beiden sich dann anfreunden. Er darf ihr dann bei der Arbeit mit den Enten helfen. Und das bedeutet für Finn eben auch, dass er bei Merelle Zuflucht findet vor dem permanenten Ehekrach seiner Eltern. Und das ist wirklich sehr schön erzählt, wie diese beiden plötzlich quasi am Rande der Dorfgesellschaft Stehenden sich gegenseitig Trost spenden können.
Man, wie es für Merelle ausgeht, darfst du vermutlich jetzt nicht verraten. Wie ist das alles denn in Szene gesetzt, in Bild und Text?
Ja, ich finde, Clara Lodewig versteht es wirklich meisterhaft, die Dorfwelt so mit ihren Schönheiten und aber auch den familiären Abgründen einzufangen und auch dieser ganzen Enge, in der eben eine alleinlebende Frau wie Merelle schon eine Provokation darstellt. Und wichtige Schauplätze im Comic sind zum Beispiel der örtliche Supermarkt, wo eben immer an der Kasse so getratscht wird, oder der Treffpunkt der Jugendlichen am Friedhof. Aber auch die Natur rund um das Dorf ist in wunderschönen Bildern gezeichnet und auch die Tiere spielen eine wichtige Rolle. Da hat Lodewig Gouache-Farben verwendet, sorgfältig ausgewählt, auch je nach Licht und Wetter der verschiedenen Jahreszeiten. Und auch wie die Figur von Merelle gezeichnet ist, gefällt mir sehr. Die hat so eine kräftige Statur, die wirklich keinen Zweifel daran lässt, dass Merelle jeden Schaden an ihrem Haus selbst reparieren kann. Und insgesamt fand ich sehr interessant, dass Clara Lodewig, die ist Jahrgang 1996, also eine belgische Nachwuchsautorin, dass ihre Zeichnungen tatsächlich ausgerechnet Anklänge an den großen belgischen Zeichner Hergé aufweisen, also den Schöpfer von Tim und Struppi und auch eben der Meister der Linie Claire, dieser berühmte Stil in franco-belgischen Comics mit klarer Linie zu zeichnen. Das heißt, Clara Lodewig erfindet das Rad nicht neu, sondern sie steht wirklich zumindest mit einem Fuß in dieser Tradition ihres Landes. Mit dem anderen Fuß ist sie eher so im Bereich alter Kinderbuchillustration, was so eine gewisse Gemütlichkeit hat, die mir persönlich sehr gefällt.
Also das ist ja das Debüt von Clara Lodewig, Jule. Also was würdest du sagen, wenn man sich den Stoff anschaut und die Gestaltung, du hast jetzt schon so Traditionen hergestellt, startet da so eine neue künstlerische Comic-Kraft durch?
Auf jeden Fall. Ich finde das ein sehr vielversprechendes Debüt. Die berühmten Klassiker des franco-belgischen Comics, das ist ja ein bisher eher männlich geprägter Kanon. Und Clara Lodewig fügt dem jetzt eben ein neues Sujet hinzu. Also eine Frau, die für ihre individuelle Freiheit kämpft und gegen gesellschaftliche Erwartungen. Das ist ja kein klassisches Comic-Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Figur der freiheitsliebenden Merelle Potenzial hat, auch ein neues Comic-Publikum zu erschließen, das sich vielleicht bisher von Tim und Struppi nicht so abgeholt gefühlt hat oder sich eben auch vielleicht mehr Gegenwartsbezug in Comics wünscht. Mir zumindest geht es so, dass ich jetzt eigentlich gerne noch viel mehr Comic-Geschichten lesen würde mit Merelle als Hauptfigur.
Merelle, so heißt diese erste Graphic Novel von Clara Lodewig, jetzt auf Deutsch im Carlsen Verlag veröffentlicht, aus dem Französischen übersetzt von Christiane Bartelsen. 160 Seiten kosten 26 Euro. Jule Hoffmann hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Wein gibt Witz und stärkt den Magen. Wer hoch zu stehen wähnt, ist seinem Falle nahe. Religion ist eine Angelegenheit des Herzens, nicht des Kopfes.
Sätze von Christoph Martin Wieland. Er war der erste Shakespeare-Übersetzer, war Romanautor, traf Napoleon. Auf seinem Gut Osmanstedt bei Weimar erinnert eine Ausstellung an den Spätaufklärer, der die Weimarer Klassik maßgeblich prägte, auch wenn er immer im Schatten Schillers und Goethes stand. Der Mäzen und Wieland-Biograf Jan-Philipp Remzmar.
Osmanstedt ist, da es Wielands Ort war, ein Ort für die deutsche Spätaufklärung. Übrigens ist dieser kleine thüringische Ort, als Wieland hier war, ein europäischer Ort gewesen. Die Leute kamen aus allen Ländern hierher, um ihn zu besuchen.
Christoph Martin Wieland auf Gut Osmanstedt. Die Ausstellung geöffnet täglich außer dienstags.
Du hast deine warme Seele um mein verwittertes Herz geschlungen, und all seine dunklen Töne sind wie ferne Donner verklungen.
Else Lasker-Schüler gilt als eine besondere Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus. In Braunschweig werden heute Gedichte der Schriftstellerin, die 1945 verarmt in Jerusalem starb, gelesen, und den philosophischen Passagen in ihren Texten wird nachgespürt.
Aber es kann nicht mehr jauchzen mit seiner wilden Wunde, und wunschlos in deinem Arme liegt mein Mund auf deinem Munde.
Ihr literarischer Kosmos speist sich aus vielen Quellen, aus Juden und Christentum oder aus ihrem mythischen Traumreich Theben.
Und ich höre dich leise weinen, und es ist, die Nacht bewegt sich kaum, als fiele ein Maienregen auf meinen greisen Traum.
Else Lasker-Schüler, Gedichte, philosophische Spurensuche in literarischen Texten, heute um 11 Uhr im Rabehaus in Braunschweig.
Guten Morgen!
Wer bist du?
Sagte der kleine Prinz.
Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?
Antwortete das Echo.
Eine Dokumentation auf Arte erzählt die wenig bekannte Entstehungsgeschichte von Antoine de Saint-Exupérys Buch »Der kleine Prinz«. Es erschien zunächst 1943 in New York, wo der Autor im Exil lebte. Den weltweiten Erfolg des kleinen Prinzen erlebte sein Erfinder nicht mehr. 1944 kehrte de Saint-Exupéry von einem Aufklärungsflug über dem Mittelmeer nicht mehr zurück.
Die Welt befindet sich im Krieg und ich schreibe, die Wüste ist schön, weil sich da irgendwo ein Brunnen versteckt.
Das ist die Hoffnung. Die können wir gerade gut gebrauchen.
Und dass man nur mit dem Herzen gut sieht?
Liebe und Freundschaft, die brauchen wir auch nötig.
Der österreichisch-vietnamesische Filmemacher Vincent Nguyen rekonstruiert die Geschichte anhand persönlicher Briefe und Fotos und vor allem mit Animationen.
Kapitän, wir sind fast da. Wir müssen den Sinkflug beginnen. Kurs 168.
Der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Bis zum 23. Juli ist die Doku in der Arte-Mediathek zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk, die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und vor wenigen Minuten hat uns diese traurige Nachricht erreicht. Maryse Condé ist gestorben. Ein ganz, ganz großer Name der franco-afrikanischen Literatur. Die Schriftstellerin ist jetzt mit 87 Jahren gestorben. In Guadeloupe wurde sie geboren. In Frankreich hat sie eine enorme, erst akademische Karriere gemacht, dann als Autorin einer Riesenzahl von Büchern. Man kann sie kaum überblicken, die vielen Romane, Erzählungen, Essays, Theaterstücke. In aller Welt wurde Maryse Condé dafür ausgezeichnet, geehrt. 2018 etwa erhielt sie den alternativen Nobelpreis der Neuen Akademie in Schweden. Das war das Jahr der großen Querelen. Einmalig wurde dieser Preis vergeben. Längst hätte sie allerdings den offiziellen Literatur-Nobelpreis verdient gehabt. Auch wir wollen an Maryse Condé noch einmal erinnern. Vor 4 Jahren hatte unser Kollege Tobias Wenzel die Gelegenheit, mit Maryse Condé zu telefonieren. Sie lebt entweder auf Guadeloupe oder in New York City. Und er hat sich mit ihr auch über ein inzwischen weltberühmt gewordenes Buch unterhalten, ihre Autobiografie »Das ungeschminkte Leben«. Das Buch kam damals 2020 international auf alle besten Listen.
Ihre Leidenschaft für die Wahrheit habe ihr oft geschadet, erzählt Maryse Condé in ihrer Autobiografie »Das ungeschminkte Leben«. Gleich zu Beginn unseres Telefongesprächs zeigt sich diese Wahrheitsliebe. Ich frage sie, wie es ihr gehe, und sie hat keine Lust zu lügen, um es uns leichter zu machen, und antwortet stattdessen:
Nicht so gut, aber ich bin das schon gewöhnt. Nicht so gut.
Die 83 Jahre alte Schriftstellerin, geboren in Guadeloupe, dem französischen Überseedepartement in der Karibik, leidet an einer neurologischen Krankheit. Sie kann zwar klar denken, aber das Sprechen fällt ihr schwer.
Mit ungefähr 10 Jahren habe ich meiner Mutter zum Geburtstag ein Gedicht geschrieben. Darin habe ich sie beschrieben, wie ich sie gesehen habe. Mal zärtlich, mal launenhaft. Da hat meine Mutter geweint. Damals habe ich verstanden, die Wahrheit tut weh. Aber das hat mich nie daran gehindert, das zu sagen, was ich für wahr gehalten habe.
Tatsächlich hat man bei der Lektüre dieser Autobiografie das Gefühl, dass da jemand endlich mal nicht beschönigend auf das eigene Leben zurückblickt. Als verwöhnte und arrogante junge Frau beginnt sie ein Studium in Paris. Ein Haitianer schwängert sie und macht sich aus dem Staub. Sie gibt ihren Sohn zeitweilig in Pflege, nennt sich rückblickend Rabenmutter. Nicht zufällig empfinden Frauen in Maryse Condés Romanen Kinder als Last. Ohne ihm von ihrem Sohn zu erzählen, heiratet sie in Paris einen Mann aus Guinea, wird schwanger von ihm, trennt sich. Ein Geschichtsdozent der Sorbonne-Universität hat mittlerweile ihr Interesse für Afrika geweckt.
Er hat mich gewissermaßen wie seine eigene Tochter behandelt. Er hat mir vom Kolonialismus erzählt, vom Erbe der Sklaverei, wovon meine Eltern mir gegenüber nie gesprochen hatten. Seinetwegen habe ich geglaubt, dass Afrika meine wirkliche Heimat ist, dass ich dort Brüder und Schwestern finden würde. Menschen, die so sind wie ich.
Die romantische Identitätssuche erweist sich aber als unglücklicher Krampf. Schwanger und mit ihrem kleinen Sohn geht sie in die Elfenbeinküste, um dort und später in anderen westafrikanischen Ländern Französisch zu unterrichten. Bald hat sie 4 Kinder von 3 Männern, wird depressiv, ist erschlagen von privaten Problemen und dem chaotischen Afrika. Erst als sie Anfang der 70er Jahre in Senegal ihren heutigen zweiten Ehemann kennenlernt, nimmt ihr Leben eine positive Wendung. Er bringt sie wieder nach Europa und hält ihr den Rücken frei für ihr Literaturwissenschaftsstudium in Paris. Das schließt sie an der Sorbonne mit einer Doktorarbeit über Stereotype über Schwarze in der karibischen Literatur ab. Sie wird, vor allem durch ihren Roman Ségou, angesiedelt im Mali des 19. Jahrhunderts, zu einer international beachteten Autorin.
So konnte ich Afrika endlich zähmen. In verwandelter Form zog es in alle Winkel meiner Imagination ein. Auf diese Weise endlich unterworfen. Es sollte nur mehr den Stoff für unzählige Geschichten abgeben.
Auch ihr einziger Sohn, mit dem sie oft zerstritten ist, schreibt Romane, stirbt dann aber in den 90ern an AIDS, erfährt man aus Condés Autobiografie. Das Buch ist auf Französisch schon 2012 erschienen, also vor der Flüchtlingskrise in Europa, MeToo und dem weltweiten Corona-Ausnahmezustand. Da fragt man sich als Leser der deutschen Übersetzung, ob Maryse Condé heute eines dieser Themen ansprechen würde.
Ja, vielleicht würde ich heute das Migrationsproblem in meine Autobiografie aufnehmen. Das ist ja ein Drama. Darüber würde ich wohl schreiben, aber nicht über das Coronavirus. Vor dem habe ich nämlich zu viel Angst. Und man schreibt nicht gut über Dinge, die einem große Angst machen.
In Das ungeschminkte Leben wird die Autorin dem Leser gerade dadurch sympathisch, dass sie sich so gnadenlos ehrlich als Antiheldin beschreibt. Für Maryse Condé ist ihre Autobiografie vor allem die Geschichte einer Frau auf der Suche nach Glück. Bleibt die Frage, ob sie es mittlerweile gefunden hat.
Letzten Endes nicht das Glück, aber schon eher den Frieden, das Gleichgewicht.
Die Stimme von Maryse Condé noch einmal zum Gedenken. Die französische Schriftstellerin ist gestorben.